Willkommen hier zu dieser neuen Folge Track Limit. Neben mir sitzt wieder Marcel und ich glaube, wir haben eine richtig geile Folge vor uns.
Ja, Jonas, das haben wir.
Wie hast du das Rennwochenende erlebt?
Das war komplett wild. Also für euch, kurz zum Verständnis, das Rennwochenende oder dieses Rennen, was wir gesehen haben, hat ja alles gehabt, was ein Motorsportherz sich wünscht. Wir hatten über 46 Überholmanöver im Rennen, 8 Führungswechsel, 4 Fahrer waren immer mal auf Platz 1 unterwegs und 3 Teams haben um den Sieg gekämpft.
Crazy.
Das war wild. Es gab verschiedene Wetterkapriolen, was da reingespielt hat. Es gab kein Safety Car übrigens.
Stimmt.
Es gab kein Safety Car, aber das Rennen war das Spannendste, was wir bis jetzt gesehen haben. Ich weiß, ich schreibe immer in den Thumbnails rein, das spannendste Rennen des Jahres, aber das wird ja immer wilder. Das letzte Rennen war schon krass mit Norris und Verstappen, aber dieses Rennen, oh, ihr könnt euch auf eine schöne Folge freuen heute.
Also ich habe auch das Gefühl, dass einfach diese gesamte WM gerade so spannend wird.
Ja.
Weil
ja.
so viel passiert. Es ist jetzt auch, Fun Fact an der Stelle, ohne zu viel zu spoilern, aber es ist ein weiterer Rennsieger dazugekommen. Und dadurch haben wir in den letzten 12 Rennen jetzt 6 verschiedene Rennsieger.
Das ist geil.
Also verglichen mit letztem Jahr oder auch vorletztem Jahr ist das wirklich insane, wo, was abgeht.
Wo Verstappen alles gewonnen hat und ein Sainz mal zwischendurch reingefunkt hat. Mhm, und jetzt nach 12 Rennen 6 Sieger, das ist schon krass. Also wir hatten aber auch alles dabei, ne? Also von, Überraschungssiegern, sage ich jetzt mal, bis hin zu Verlierern. Da habt ihr uns auch schon schöne Fragen dann bei Instagram gestellt, auf unserem Fragebutton. Ja, ich würde sagen, wir lassen die Trainings wieder weg. Wir haben so viel zum Rennen zu bequatschen. Mhm. Aber wir müssen in die Qualifyings gehen, weil da ist schon ein Grundstein gefallen für einen Fahrer, der leider wieder ein rabenschwarzes Wochenende hatte. Und das war auch schon, das ist auch gleich einer der ersten Fragen, die uns erreicht hat von starlink.hz. Was ist mit Perez los? Perez hat das Ding in Q1 ins Kies geschmissen, sich festgefahren und ist somit vom vorletzten Startplatz aus in das Rennen gegangen.
Es ist wirklich einfach nur noch traurig anzusehen.
Ja.
Also ich fand auch, wie er dann am Funk meinte, so ja, ich muss doch nur zurückgeschoben werden, so ich kann ja weiterfahren. Hm. Man darf es halt nicht, das wird er auch wissen, aber so dann trotzdem, dass er in dem Moment so auch gecheckt hat. Es ist ja basically nichts passiert. Er war einfach nur nicht in der Lage, das Ding um die Kurve zu fahren. Ist schon echt mies. Und das nach dieser Vertragsverlängerung, die er hatte, wieder ein Wochenende, wo einfach von vornherein eigentlich absehbar war, dass nichts geht.
Genau.
Und dann noch dieser supergeile Kamera-Cut. Hast du den mitbekommen?
Nee, erzähl.
Die Reaction von Christian Horner an der Box wurde gefilmt.
Ah, okay, ja.
In seinem Blick gesehen hat erstmal so Enttäuschung, dann kam ein bisschen Zorn dazu, dann Panik, so Mist, wie geht's jetzt weiter mit der Saison so? Weil die Performance, die ist echt nicht geil. Und dann auf einmal so ein richtig harter Cut und man hat einfach nur das Close-up von diesem Honeymoon-Face von Daniel gesehen. Und im Anschluss wurde rausgezoomt und dann ist noch Liam Lawson im Bild aufgetaucht. Also es war einfach der perfekte Schnitt. Ich musste so lachen.
Also das haben sie schon raus im Podcast mittlerweile. So ein bisschen Storytelling rein über die Bilder zu generieren. Aber das, warum ich sage, es war ein rabenschwarzes Wochenende, ich greife schon mal vorweg. Perez ist dann aus der Box gestartet und wurde zweimal überrundet. Zweimal wurde Perez im Rennen überrundet. Und das ist, also wenn er das Ding wegschmeißt, okay, passiert, Fahrfehler. Aber er ist rein von der Pace und von der Boxenstrategie, gut, er hatte nichts zu verlieren. Er ist mit der Strategie jetzt so weit out of the box unterwegs gewesen, dass da nichts ging. Und es war im Nachhinein halt die falsche Entscheidung. Aber zweimal überrundet zu werden, finde ich schon extrem schlimm. Und es sind Gerüchte laut geworden, dass in seinem Vertrag steht, dass wenn er bis zur Sommerpause nicht an bis zu 100 Punkte an Max Verstappen ran ist oder unter 100 Punkte, dass dann dieser Vertrag nicht gilt und Red Bull ihn eigentlich so in der Luft zerreißen kann und sagen, okay, den Sitz nächstes Jahr bekommt jemand anders.
Ja. Das Ding ist, eigentlich ist es sogar noch heftiger, ne?
Noch heftiger?
Weil es gibt noch einen zweiten Punkt oder eine Alternative, die diese Klausel auch auslösen würde. Und zwar, wenn er mehr als 5 Plätze hinter Verstappen ist.
Oh.
Also Verstappen auf 1, er darf maximal auf dem 5. Platz sein. Ja, Stand jetzt sind wir übrigens bei 137 Punkten hinter Verstappen und er ist Platz 6. Also gerade sind 2 von 2
Punkten
erfüllt. Eine würde ausreichen und vom Ding her,
das
kann
man es
noch umreißen?
Boah, ich vermute...
Wie viele Rennen haben wir vor der Sommerpause
noch? Jetzt sind noch 2 Rennen. Einmal in Ungarn und einmal Spa.
Okay. Also da braucht Max eigentlich schon einen DNF?
Ich schau mal schnell.
Und dann noch ein zweites 6. Rennen, wo Perez echt gut abschneidet.
Mit 118 Punkten. Er müsste immer vor Piastri zumindest ins Ziel kommen. Aber auch dann müsste Max 2 DNFs haben.
Boah.
Das ist hart.
Also es ist... Theoretisch kann er es noch rumreißen,
in der Praxis nicht.
Sind wir ehrlich, das Ding ist durch.
Das Ding ist durch und ich würde sogar, also jetzt kommt so ein kleines Wunschszenario von mir, aber ich finde, es ist nicht unrealistisch. Ich würde behaupten, Perez wird ausgetauscht nach der Sommerpause gegen, jetzt haltet euch fest, meine Behauptung ist, gegen Daniel Ricciardo. Rein aus Marketinggründen, weil sie werden sich denken, okay, mit dem Daniel werden wir jetzt noch ein halbes Jahr schön Geld verdienen. Dann setzen sie nächstes Jahr Ricciardo raus, dann setzen sie Tsunoda rein und Lawson rückt dann für Tsunoda nach. Und Perez wird nächstes Jahr im Nachwuchsteam Platz finden oder halt auch keinen Platz finden. Mhm. Also sie haben ja genug Fahrer in der Pipeline. Ich würde sagen, sie geben Daniel jetzt dann, wenn Perez weiter so fährt, ein halbes Jahr einfach die Chance, nochmal ein schönes Auto zu fahren und dann seine Karriere zu beenden.
Ich glaube, sie lassen ihn noch nächstes Jahr fahren.
Weil, Perez?
Nee, Perez nicht. Den auf keinen Fall. Also ganz ehrlich, wo der in Q1 gecrashed ist, ich habe mal wieder mit Felix gemeinsam das Rennen geguckt. Ja. Ich meinte, ich würde den direkt rausschmeißen.
Der wäre bei mir auch nicht mal das Rennen gefahren.
Nee, also Qualifying raus und dann so tschüss, also
ja,
so ohne ihn jetzt irgendwie da rausdrängen zu wollen. So. Es wäre ja geil, wenn er gut performt, aber aktuell, es macht doch keinen Sinn.
Ja.
Und man sieht auch, dass es ihm keinen Spaß macht, der leidet doch nur noch. Aber ich würde davon ausgehen, dass sie Daniel nächstes Jahr auch nochmal fahren lassen, weil dann kann man nochmal dieses eine Jahr die Marketing-Trommel schön mitnehmen. Vielleicht auch, wenn es bei Red Bull dann so leistungstechnisch in der Championship-Wertung nicht ganz so gut läuft, so, weil wer weiß, wie die Entwicklung für nächstes Jahr aussieht, dann hat man da wenigstens gute Stimmung drumherum, so, das passt schon. Immer ein Fahrer, der happy ist und der da in den Interviews nicht irgendwie schlechte Laune verbreitet. Und dann 2026 ändert sich ja eh so viel. Und dann kann man ab dann mit Liam Lawson oder Yuki eventuell, wobei dann wahrscheinlich sogar eher Liam Lawson.
Im Red Bull? Okay, das wäre nämlich jetzt meine erste Frage gewesen.
Haben die so lange hingehalten. Und jetzt müssen sie ihn eigentlich in irgendein Cockpit setzen, weil ansonsten ist er nach der Saison frei.
Dann ist er zwar nach der Saison frei, aber ich würde sagen, na gut, das ist Red Bull, die haben schon viele Personalentscheidungen getroffen, die
und
nicht
die
nach Emotionen gehen.
Und die können ja so, so eng miteinander entscheiden. Also es ist ja basically ein Team mit 2 verschiedenen Namen. Also die können sich ja die Verträge untereinander, das ist ja Handshake beim Frühstück.
Also ich sehe nächstes Jahr Tsunoda im Red Bull. Nächstes Jahr. Aber dieses Jahr erwarte ich oder hoffe ich, erwarte ich, also es ist nicht unrealistisch, dass nach der Sommerpause, es heißt ja, die eine Seite sagt, Ricciardo ist nach der Sommerpause weg und Lawson sitzt im Auto. Ich würde sogar sagen, Perez ist weg und Ricciardo sitzt im Red Bull.
Ja.
Und das wäre, das wäre krass und das wäre für Ricciardo nochmal so ein schönes Ende, wo er sagt, okay, ich bin in einem Top-Team nochmal gewesen, ich konnte vielleicht nochmal um Punkte kämpfen und so seine Karriere entspannt zu beenden. Das ist jetzt so erstmal meine Voraussage.
Da
ob sie eintrifft,
ja,
wir werden sehen.
Alles durchgespielt, ne?
Wenn du also, so zu Ende gehen kannst in dem RB, top. Top. Das hat er auch verdient, finde ich.
Ja, eigentlich die gesamte Karriere dann hier und da mal ein Rennen gewonnen, auch wirklich relevante oder große Rennen wie Monaco.
Oder Monza.
Genau. Das bei sich mit in der Liste der Erfolge stehen zu haben, dann für verschiedene Teams gefahren, Höhen und Tiefen.
Ja.
dann aber selbst in der Zeit, wo er nicht gefahren ist, nachdem er bei McLaren raus ist und dann bei Red Bull nur PR gemacht hat, da ist er mit dem Formel-1-Auto durch die Wüste geballert und in Australien über irgendwelche Landstraßen mit Brücken und so. Also selbst das macht doch Spaß.
Selbstverständlich. Und dann dieses Zurückkämpfen in ein Stammcockpit und dann wieder in ein Top-Team reinzukommen und so die Karriere zu beenden. Ich würde es ihm gönnen. Wir werden sehen,
Absolut.
ob es so eintrifft. Ja, Paris ist für mich.
Jetzt haben wir gefühlt viel zu lange über Paris gesprochen,
Über
dafür,
Paris.
dass noch so viel
Ja,
drumherum
es
passiert
ist
ist.
extrem viel drumherum passiert. Es gibt ja auch wieder Neues vom Fahrermarkt. Es gab einen, wir werden nächstes Jahr einen neuen Fahrer im Fahrerfeld sehen. Und da hat sich auch schon das erste bewahrheitet, was wir im letzten Podcast schon befürchtet haben oder vorausgesagt haben. Oliver
Berman
Berman ist
bei Haas.
bei Haas. Er hat bei Haas unterschrieben einen Mehrjahresvertrag und wird 2024 mal sehen, ob er Nico ersetzt oder Magnussen auch geht und noch ein neuer Kollege wieder mit reinkommt, neuer
Es
Fahrer.
gibt ja auch Gerüchte, dass Ocon zu Haas geht.
Ja,
Was auf der
ja.
einen Seite für Ocon natürlich cool ist, für Haas wahrscheinlich auch, weil sie trotzdem einen Fahrer haben, der einen sehr starken Willen hat.
Damit können Sie ja umgehen mittlerweile.
Ja, ob ich das allerdings Bearman wünschen würde, dass der Ocon als Teamkollegen hat, gerade wenn man bedenkt, wie gut Bearman auch bisher performt hat.
Ja.
Der steht übrigens noch immer in der Fahrerwertung auf Platz 14.
Boah, krass. Das ist aber auch das, was ich letzten Podcast schon angesprochen habe. Wir hatten genug Fahrer, wie Nyck de Vries zum Beispiel, der ein geiles Rennen hatte, dadurch ein Stammcockpit bekommen hat. Und dann hat das überhaupt nicht funktioniert von vorn bis hinten. Ich meine, Nyck de Vries war ja auch Formel-E-Weltmeister und alles drum und dran. Also ist kein Eiermaler, sondern der weiß schon, wie man am Lenkrad dreht. Und ich wünsche mir für Oliver Bierman, dass das nicht passiert. Bärmen, Entschuldigung. Oh, es ist schon wieder passiert. Nein!
Das musst du dir
Oh, oh, oh.
abgewöhnen.
Das war das
Sonst gibt
Erste,
es
als ich.
nächste Saison ganz viele böse
Oh Mann, das
Kommentare.
Erste, was ich gelesen habe, also der erste Gedanke, den ich hatte, als er unterschrieben hat, dachte ich mir so: Oh, im Podcast muss ich jetzt richtig aufpassen. Oliver Bierman. Aber ich freue mich für ihn und ich hoffe, dass er nicht so wie bei Nyck de Vries sozusagen. Dann schnell in so ein Loch fällt oder in so einen Kreislauf, wo es immer weiter nach unten geht, sondern dass er dieses Positive, was er jetzt vom ersten Rennen schon hatte und durch die geilen Trainingssessions, die er geliefert hat, dass er dann
Der
nächstes Jahr
fährt ja
abliefern
diese
kann.
Saison auch echt viele Trainings, ne?
Ja, der hat schon
Insgesamt,
alles durch, was geht, ne?
nee, der fährt, glaube ich, insgesamt sechsmal im Training.
Sechsmal? Ach, weil er für Ferrari noch irgendwie fährt oder warum sechsmal?
Ja, irgendwie sechsmal darf er die Saison im Training fahren. Ich weiß
Wow.
nicht, durch welche Zufälle oder durch welche Regeln das geht, aber der wird da mit guter Erfahrung reingehen.
Ja.
Der ist den
Stark.
aktuellen Haas schon gefahren,
Er ist den
hat
Ferrari
da
gefahren.
auch schon gut abgeliefert, würde ich mal sagen. Ich glaube schon, dass da bei dem was geht. Also da wäre ich wirklich enttäuscht, wenn der nicht gut performt. Und wenn dann
Naja, wir werden
Ocon
sehen.
dazukommt und dann hast du so einen jungen Fahrer, der auch noch was kann, das ist dann, glaube ich, für die Freundschaft untereinander nicht besonders gut.
Nicht förderlich.
Zumindest nicht, wenn man gegen Ocon fährt.
Wir werden es nächstes Jahr sehen. Mal gucken, ob Magnussen sein Cockpit behalten darf. Ja.
Er hat aber, Magnussen hatte in einem Interview gesagt, dass er sich auch sehr gut vorstellen kann, ohne Formel 1 ein Leben jetzt so zu haben.
Er ist ja auch schon in einem gefestigten
Ja,
Alter, würde ich jetzt mal
also
sagen,
so, das
um
ist,
damit
glaube ich, dann
umzugehen.
auch der Punkt, wo man, wenn er sowas schon sagt, wo er eh damit abgeschlossen hat und es ihm eigentlich relativ egal ist
Ja,
und
ja,
er
ja.
sich dann vielleicht auch nicht so aktiv um einen neuen Platz bemüht wie andere Fahrer.
Das kann sein. Er hat ja auch eine Familie, also zwei Töchter, glaube ich. Oder? Und da kann er doch das Familienleben genießen. Oder es geht wieder zurück in die IndyCar. Das machen sie ja gerne mal. Ja, aber wir schweifen ab. Zurück zum Qualifying. Ich muss noch mal auf Nico Hülkenberg beim Thema Qualifying ansprechen. Er musste extrem zittern, was das erste Qualifying angeht. Und wir werden heute auf Nico Hülkenberg noch ein-, zweimal zu sprechen kommen, vor allem im Rennen. Er ist auf P15 im Q1 gelandet. Also ganz, ganz knapp, war kurz davor rauszufliegen. Und dann hat er es irgendwie gemanagt. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber im Q2 hat er das Ding auf P8 gestellt.
Das ist so ein Haas verrückt.
Wieder auf P8 gestellt. Das heißt, er ist im Top-10-Quali gelandet.
Das war jetzt ja auch echt nicht das erste Mal, dass er im Q3 gelandet ist mit dem Koffer. Ne?
Aber jetzt halte ich fest. Im Q3 ist es ja in der Regel so, dass er dann keinen Reifen mehr zur Verfügung hat, weil er wirklich alles geben muss, um da reinzufahren. Dadurch, dass am Anfang relativ viele Mischbedingungen waren, hatte er noch so viele Softreifen über, wie er halt gebraucht hätte und stellt das Ding mit einem frischen Soft auf P6.
Das ist so eine wild. Glanzleistung. Das ist
er hat
so genial.
Beide Ferrari hinter sich gelassen. Im Haas. Ich finde das so stark.
Das tut weh.
Er ist direkt hinter Piastri und Max Verstappen hat es auf P4 geschafft. Er hatte sich nämlich den Unterboden kaputt gefahren.
Oh, bei Max Verstappen war es aber auch in Q1 ziemlich knapp, ne?
Er also hat genau das gleiche gemacht wie Perez.
Da wurde ja aber vor allem auch vermutet, dass nochmal Regen kommt. Und der hatte ja keine Zeit gesetzt und die er gesetzt hatte, die hätte nicht ausgereicht.
Ja.
Und wenn er nochmal dann mehr Regen gehabt hätte, wäre das auch nichts geworden. Da wäre er in Q1 auch rausgeflogen.
Dann wäre er auch rausgeflogen. Den Vorteil, den er hatte, Perez hat sich exakt an derselben Stelle, hatten sie beide den gleichen Gegenpendler bekommen. Perez hat irgendwie gemanagt, das Ding rückwärts ins Kies zu setzen und beim Losfahren sich festzufahren. Und Verstappen hat es geschafft, das Auto dann irgendwie gerade über das Kies nochmal drüber und nimmt dann sozusagen die Service Road, also wo die Traktoren und Autos noch langfahren können, um so wieder auf die Strecke zu kommen.
Ich würde sagen,
er war einfach viel smarter.
Ja, das ist dann der Unterschied, warum der eine dreifacher Weltmeister ist und der andere aktuell
zweimal überrundet wird.
Warum auch immer nur noch im Auto sitzt.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben aber eine sehr interessante erste Startreihe bekommen. Also das Qualifying war super spannend.
Oh, Sargent hat sich auch noch vor Perez qualifiziert.
Nein,
warte. Und zwar aus eigener Leistung.
Warte, jetzt muss ich gucken.
Aus eigener Leistung.
Jetzt muss ich gucken. Sargent P14. Oh, er ist ins Q2 eingezogen, stimmt.
Ja.
Oh, und hat das Ding auf 12 gestellt.
Ja.
Sargent auf 12, seine beste Startposition dieses Jahr.
Ja, das war wirklich gut.
Wow.
Und auch das Rennen, also weil der ist im Rennen selber dann untergegangen, deswegen wollte ich das gerade nochmal einwerfen.
Ja.
Aber der ist ein sauberes Rennen gefahren bei den Bedingungen, die Strategie hat gepasst und einfach hammergut.
Stark. Ich bin begeistert. Ja. Muss ich wirklich so sagen. Ich möchte trotzdem noch mal zur ersten Startreihe zu sprechen bekommen. Wir haben eine komplette Mercedes-Startreihe ganz vorn. Dass ich das mal sagen darf dieses Jahr. Die haben sich echt gemausert. Und du hattest vor 2 oder 3 Podcasts hast du gesagt, dass sie es jetzt verstanden haben, woran es gelegen hat. Und seitdem bewahrheitet. Sie haben es verstanden.
Sie haben es verstanden.
Und das muss so ein Ding gewesen sein, was schon immer da war, was aber keiner gesehen hat.
Das meinte auch Allison, dass also der technische Direktor, der jetzt wieder in der Entwicklung da bei Mercedes das Ruder übernommen hat. Und man muss sagen, seitdem läuft es auch besser.
Ja.
Und auch wenn sie am Anfang der Saison halt überhaupt nicht performt haben, lag das halt daran, dass sie dieses kleine Detail, worüber sie nicht im Detail sprechen wollen.
Es muss was Kleines gewesen sein bloß. Ne?
Aber wo sie das gecheckt haben, war wohl die ganze Reaktion so im Team so, wie konnten wir so dumm sein?
Ja.
Wir hätten um die WM mitfahren können. So. Das war die Reaktion. Und genau so haben die jetzt auch performt.
Die sind rein, auch im Rennen, da war eine echt gute Pace einfach da. Also wir halten fest, George Russell hat die Pole Position geholt beim Heimrennen. Dahinter Lewis Hamilton, auch beim Heimrennen, die zweiten Platz. Und dahinter wiederum Lando Norris, auch das Heimrennen.
Ein komplett drei britische Fahrer.
Ja, das ist echt wild. Dann Max Verstappen mit P4 und Oscar Piastri auf P5 vor Nico Hülkenberg. Also das sind schon... Es hatte schon Potenzial nach dem Quali, dass es ein geiles Rennen wird.
Aber zweieinhalb Teams, die um die...
Zweieinhalb, die um den Sieg kämpfen. Okay, ich hätte jetzt 3 gesagt.
Aber
ja, 2,5 Teams, die um den Sieg kämpfen. Ja, doch, stimmt. Aber es hatte schon Riesenpotenzial, alleine durch die Startaufstellung, dass es ein geiles Rennen wird. Aber ich fand, zu meiner Intuition, ich habe das Rennen gesehen und dann haben sie gesagt, noch 10 Runden bis zur Ziellinie. Und ich dachte mir so, hä, wie 10 Runden? Das ging doch gerade erst los. Vom Gefühl her war es eine MotoGP-Renndistanz, weil jede Runde irgendwie irgendwas passiert ist. Es war so schnell vorbei, weil es so spannend war.
Ja, also ich muss auch sagen, es war so ein Rennen, ich musste irgendwann eigentlich auf Klo, aber ich wusste, ich kann jetzt nicht gehen, weil ich werde spannende Dinge verpassen. So relevante Situationen auf der Strecke. Es gab jede Runde irgendwelche Überholmanöver oder Vorbereitungen für Überholmanöver. Hier und da mal Verbremser und so. Dann kam ja auch noch das Wetter dazu. Also das Wetter, das hat ja mal schön die Strategie so durcheinander gewürfelt und der Puls, der war, keine Ahnung, sonst wo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jedes Rennen so wäre wie Silverstone von der Spannung, dann wäre es schon echt ein anstrengendes Wochenende.
Dann müssten wir aufhören mit dem Podcast, weil dann kann ich keine Formel 1 mehr gucken. Das macht mein Herz nicht mit auf lange Zeit. das ist wild. Aber kommen wir mal zum Rennen. Pierre Gasly ist meine allererste Notiz. Er musste leider vom letzten Startplatz starten, weil er fast 50 Plätze Strafe bekommen hat, weil so viele Teile getauscht wurden.
Dass das überhaupt geht.
Dass das überhaupt geht, ja. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil nach der Einführungsrunde musste er das Auto wieder abstellen. Das ist sehr, sehr schade. Aber war auf jeden Fall jetzt kein arbeitsreicher Nachmittag für Pierre.
Nee.
Leider. Genau, somit sind wir schon mit 19 Fahrern ins Rennen gegangen. Okay, Perez ist aus der Box mit 18 Fahrern. Der Start war relativ unspektakulär. Norris hat es wieder versaut, hatte ich ein bisschen das Gefühl. Verstappen konnte vorbeigehen.
Hamilton hatte auch nicht den besten Start.
Jupp.
Also er hat noch gut nach hinten verteidigt, aber mit einem optimalen Start, da wäre Russell, glaube ich, nicht so entspannt da vorne weggefahren.
Ja, und Verstappen war auch direkt hinten dran bei Hamilton. Und da dachte ich mir so, wow, jetzt ist er schon in der ersten Runde so auf P3 vorgefahren und der wird jetzt die beiden Mercedes sich catchen und dann war es das für dieses Wochenende.
Das war so ein ernüchternder Moment, weil ich genau die gleichen Gedanken hatte.
Ah, okay, geil.
Exakt so.
Ja, aber eine Runde später hat er dann schon 1,5 Sekunden Rückstand auf Hamilton gehabt. Dann ist das weiter geworden auf 1,9.
Russell hat den Abstand auf Hamilton ein bisschen ausgebaut.
Auch ausgebaut?
Also der wollte unbedingt eine Lücke zwischen den beiden haben, was, glaube ich, dann auch effektiv sehr rennentscheidend war.
Fand ich auch. Aber ich fand es schon mal positiv, also für die Spannung des Rennens, dass Verstappen auf einmal nicht so anknüpfen konnte, wie man es erwartet hat. Also er hat diesen Platz dann auch hart verteidigt. Und
weil selbst wenn er gewonnen hätte, was er nicht hat, haben wir am Anfang von der Folge schon geklärt, aber dann wäre es so am Anfang echt langweilig gewesen, wenn er direkt in Runde 3 vorbeigeht, aber wenn er dann irgendwie in Runde 48 oder so vorbeigegangen wäre oder wann auch immer, dann wäre es wenigstens Spannung bis dahin gewesen.
Und es sah zwischendurch so aus, als würde er mit einer geilen Boxenstrategie Platz 1 holen und dann allen wieder wegfahren. Ja. Aber Kommen wir gleich dazu. In Runde 11 hat sich das Rennen doch sehr spannend entwickelt. Alle erwarteten sozusagen Regen in den nächsten 5 Minuten und damit wollten sie mit den Reifen so lange aushalten wie möglich. Verstappen hat sogar die Info bekommen, hey, es kommt jetzt erstmal 10 Minuten Regen, dann ist Pause und dann kommt eine richtige Unwetterzelle. Also man hat wirklich mit extrem viel Regen gerechnet. Ende vom Lied war, das war irgendwie das, also das ist ein Wetter- oder Streckenverhältnisse gewesen, die ich eigentlich auf einer Nordschleife erwartet hätte.
Ja.
Weil man hat einen Sektor gehabt, der war total nass, wo du wirklich schon gefühlt mit Full-Wet-Set fahren müssen. Die andere Seite war trocken und dann war wieder der nächste Sektor für Intermediates perfekt. Und so hat sich das da so ein bisschen dahin entwickelt, dass alle gesagt haben, ey, ich bleibe jetzt hier erstmal auf Slicks. Einige haben gesagt, okay, ich komme rein und hole mir Intermediates, als die ersten Tropfen losgingen.
Ja, Leclerc war zum Beispiel ziemlich früh dabei und Perez meine ich auch.
Ja, Perez auch.
Aber die Rundenzeiten, also da ging gar nichts.
Die haben und richtig dann, einstecken müssen dann ja, leider.
Und dann, wo der Regen kam, waren die Inters aber schon so runtergefahren, dass sie trotzdem nochmal an die Box kommen mussten und einfach gar keinen Vorteil hatten.
Das war echt, als der Regen dann auch kam, das war so ein Moment so, ah, jetzt ist es soweit, weil man hat es direkt gesehen, Russell fährt geradeaus, Hamilton fährt geradeaus, Norris konnte es halten, dahinter Verstappen fährt geradeaus. Verstappen konnte es halten und Norris ist geradeaus gefahren. Norris ist an Verstappen vorbeigegangen, glaube ich, vorher.
Ja, das war sowieso komplett verrückt. Da gab es also innerhalb von einer halben Runde oder innerhalb von zwei Kurven gab es vier Führungswechsel oder so.
Ja, es war ein heftiges Rennen, wie wir schon gesagt haben, 46 Überholmanöver. Irgendwann verliert man den Überblick. Normal ist so, ich gucke mir das Rennen an und mache mir immer meine Notizen. Mhm. Ich kam mit Schreiben nicht mehr hinterher. Ich musste meine Notizen rüberlegen, einfach gucken und hoffen, dass ich mir so viel merken kann wie möglich.
Ja, aber vor allem war dann auf einmal McLaren ist Anfang vom Rennen ein bisschen nach hinten abgefallen. Die konnten die Pace nicht ganz mitgehen. Mercedes hat sich vorne aber von Verstappen noch ein bisschen abgelöst.
Ja.
Und dann kam der Regen und auf einmal war der McLaren 3 Sekunden schneller als alle anderen.
Wahnsinn.
So. Die sind dann eine Pace gegangen, sind ganz nach vorne durch und dann dachte man schon so, ja, okay, das wird jetzt so ein safer Sieg für McLaren bei der Pace und bei dem Wetter, was uns erwartet. So.
Aber dann ist es doch wieder relativ schnell wieder trocken geworden,
ja,
nach
also
diesem kurzen Schauer. Russell hatte das Problem, er wollte sich ja von Hamilton absetzen, was du gesagt hast, und hat sich dadurch ein bisschen die Reifen zerstört. Und so konnte Hamilton auf der Strecke Russell überholen. Es war ein echtes Zweikampf-Überholmanöver, also wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und dadurch hatte er dann den Vorteil, als es angefangen hat zu regnen, Mercedes hat sich dafür entschieden, einen Doppelstopp zu machen. Also dafür sind sie ja echt bekannt und brutal gut. Beide mit 3,1 waren das, glaube ich. Und somit war Hamilton vorn, musste sich nicht hinten anstellen und hatte gegenüber von Russell schon mal einen riesen Vorteil, den er sich auf der Strecke erfahren hat. Und das finde ich für das, was jetzt gleich noch kommt, sehr positiv. McLaren hat sich natürlich anders entschieden. Die haben gesagt, wir holen Norris rein. Und Piastri hat aber auf Norris extrem viel Boden gut gemacht. Also wäre es weiter so gegangen, hätte Piastri Norris überholt. Was gleichzeitig der größte Nachteil für Piastri war.
Ja, aber ich verstehe auch nicht ganz, wie McLaren sich das vorgestellt hat oder warum die das überhaupt so kompliziert gemacht haben.
Ja.
So klar, beim Doppelboxenstopp, da verliert man an Zeit und Piastri hätte bestimmt 4 Sekunden verloren. Die Alternative, wo McLaren sich jetzt dachte, ah, das ist der Move, so machen wir es, ist Piastri einfach mit den Slicks nochmal eine Runde weiterfahren lassen. Und dann hat er auf der Strecke 20 Sekunden verloren. Da warte ich doch lieber die 3-4 Sekunden in der Box. Und es hatten ja sowieso alle das Problem. Jeder musste irgendwie an die Box. Also weiß ich jetzt nicht, was für eine Mission die da hatten.
Mercedes hat es perfekt gelöst. Von daher, ja, das war einfach wirklich die erste grobe Fehlentscheidung von McLaren. Weil ich muss auch sagen, da war Piastri ein bisschen selber dran schuld, weil hätte er mehr Abstand gehabt und hätte nicht so auf Norris angepusht, dann hätten sie vielleicht einen Doppelstopp gemacht. Und so war er halt zu nah dran, dass sie gesagt haben, nee, fahr noch eine Runde.
Aber auch das hätte McLaren ja eigentlich irgendwie sehen müssen. Die haben ja die ganzen Daten und die wissen ja, wie das Wetter wird, was da auf die Strecke angerollt kommt. Und das muss man noch gemanagt bekommen. Ich meine, da sind so viele Leute an so einem Rennwochenende in der Box unterwegs. Und ich habe allgemein so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass McLaren so jetzt mit dem schnellen Auto, was sie haben, dass sie schon gut performen können, aber dass es dann doch einige Momente gibt, wo man einfach merkt, die wissen nicht so richtig, wie man um den Sieg mitfährt. Und
sie müssen es erstmal lernen, sozusagen.
Ja, die müssen lernen, im richtigen Moment einfach mal eine Entscheidung zu treffen und nicht nur auf andere zu reagieren und vielleicht auch mal andere Teams oder Fahrer in eine Entscheidung zu treiben damit, mit dem, was sie machen. Also die pushen zwar von der Pace, aber noch nicht so von der Strategie und dem, wie sie das Rennen dominieren.
Definitiv. Also die müssen da auch erstmal wieder reinwachsen. Ich meine, sie sind ja schon mehrfach Weltmeister gewesen, aber ich glaube, das letzte Mal mit Lewis Hamilton 2008. Also ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das Team ist auch relativ neu, was jetzt aktuell dann vor Ort ist. Und die müssen da jetzt erstmal mit dieser neuen Favoritenrolle, die sie jetzt tatsächlich einnehmen. Damit müssen sie erstmal lernen zu arbeiten.
Ja, weil es macht ja einen riesen Unterschied, ob du einfach nur im Mittelfeld mitfährst oder hinterherfährst oder ob du ganz vorne bist. Das über das gesamte Rennwochenende, die Reifenstrategie, das fängt ja schon im Training an. Welche Reifen brauchst du am Ende vom Rennen, um gegen die schnellsten Autos antreten zu können?
Ja.
Und da merkt man so ein bisschen, da fehlt es noch.
Definitiv. Was dann nach den Stops war, ist, dass wir weiterhin ein spannendes Rennen hatten mit sehr vielen Überholmanövern. Aber was hier noch ganz groß und fett geschrieben bei mir ist, dass in Runde 34 Russell leider das Auto abstellen musste. Mit technischen Problemen. Da gab es was im Kühlkreislauf, irgendeine Flüssigkeit.
Das
hat er nicht mehr gepasst.
Ich das mitbekommen habe, irgendwie ein Haarriss war in der Leitung.
Ah.
Und dadurch ist der Druck abgefallen. Und wenn der Druck abfällt im Kühlsystem, weil das Wasser da drin wird so warm, dass es eigentlich anfangen würde zu kochen.
Genau, genau.
Und dann nur durch den Druck verhindert wird, dass es kocht. Und wenn der Druck abfällt, dann
kocht, verdunstet. Und
ja, dann steigt die Temperatur halt und das killt den Motor innerhalb von kürzester Zeit. Ja.
Das ist natürlich extrem schade, weil Russell ein Top-Rennen abgeliefert hat bis zu dem Zeitpunkt.
Was ich aber in dem Moment dann trotzdem, also so leid mir es tut für ihn, was ich mir so gedacht habe, er hätte es wahrscheinlich, selbst wenn er durchgefahren wäre, nicht geschafft, den Sieg zu holen.
Da war Hamilton zu stark in dem Moment.
Ja, also der wäre in jedem Fall mit der Erfahrung bei verschiedenen Wetterbedingungen und mit dem Reifenmanagement so, da hätte wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr das Ego gekickt bei Russell. Weil natürlich will man den Heim-Grand Prix gewinnen. Und natürlich will man, wenn man schon von der Pole startet, dann auch vorne im Ziel ankommen. Und natürlich will man dann auch den siebenfachen Weltmeister, den man im Team hat, nochmal der ja auch gewinnen will, aber einfach nochmal zeigen, dass man schon der bessere Fahrer ist.
Definitiv. Ja, der Regen hat dann auch relativ schnell in Runde 37 dann aufgehört und dann kam die Sonne raus. Und was ich halt krass fand, wie schnell diese Strecke abgetrocknet ist. Das war ja wirklich innerhalb von 2 Runden war es wieder komplett trocken. Und als erstes darauf reagiert haben Hamilton und Verstappen. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat Norris das Rennen angeführt, war 2 Sekunden vor Hamilton. Und Verstappen hatte 6,7 Sekunden Rückstand auf Hamilton. 6,7, das ist krass.
Wie sich das gedreht hat, ne?
Wie sich das gedreht hat.
Vor ein paar Rennen war es doch genau andersrum.
Genau, da war es genau andersrum. Und Norris ist weitergefahren. Und das Ende vom Lied ist, dass sie Norris eine Runde später reingeholt haben, ist, dass er hatte zusätzlich noch einen sehr schlechten Boxenstopp. Wenn du es im Fernsehen gesehen hast, da hat man ja immer schön die Kamera von oben. Und er ist zu weit mit blockierenden Rädern über seinen Parkplatz, sage ich mal, rausgerutscht, sodass das Team erstmal alles einen Schritt weiter rechts rübergehen musste. Und dann dadurch, 4 Sekunden hat er dadurch gehabt,
Boxenstopp. Da kommt es ja auf Zentimeter
an. Und wenn da alle erstmal einen Schritt rüber machen müssen. Aber hast du gesehen, wie vorbereitet die auf so eine Situation waren?
Ja.
Die haben sich überhaupt nicht behelligen lassen. Okay, er ist jetzt hier 1 Meter weiter gerutscht, zack, rüber, ran, fort.
Ja, also aber krass. Kostet Zeit.
Kostete eine Sekunde. Und Hamilton ist dadurch auf Platz 1 vorgedrungen. Und Verstappen direkt dahinter. Verstappen hat in Runde 41, habe ich es ja auch nochmal aufgedreht. Der S ist auch wieder verfügbar und hat richtig angegast. Verstappen hatte harte Reifen und Hamilton soft.
Mit dem DRS, das fand ich aber auch das Rennen über sehr wild, weil das ist ja immer wettergesteuert. Dann, wenn die Strecke nass ist und es regnet, dann wird es aus Sicherheitsgründen deaktiviert, weil man sonst zu wenig Grip hat. Und dadurch, dass die Strecke so schnell wieder abgetrocknet ist und dann durch den Regen natürlich schnell wieder nass geworden ist, war das immer so ein Wechsel. Da wurde irgendwie DRS 4 oder 5 Mal aktiviert und krass, deaktiviert. Ne? So, und das hat natürlich auch nochmal viel ausgemacht, weil mit dem DRS ist auf einmal dieses 1-Sekunden-Fenster super wichtig.
Ja.
Und ohne DRS, fährst du eine Sekunde hinter dem anderen hinterher. Ja, das musst du erstmal aufholen.
Genau, ne? Das musst du erstmal aufholen.
Und das hat nochmal mehr Spannung reingebracht.
Ja, Verstappen war dann hinter Hamilton dann im Laufe des Rennens und war dann so 2 Sekunden dahinter. Er konnte jede Runde pushen und Hamilton musste irgendwie den Softreifen noch über die Ziellinie managen. Das waren echt prickelnde, spannende Runden, genauso wie man es haben will. Und Hamilton hat es geschafft.
Er
hat gewonnen. Ich liebe es, das zu sagen. Hamilton hat gewonnen.
Dass wir das nochmal erleben dürfen.
Beim Heimrennen.
Und vor allem beim letzten Rennen für das Team, mit dem er die ganzen Erfolge eingefahren hat. Nochmal. Und also ich muss sagen, das war schon ein heftiger Gänsehautmoment.
Komplett. Und das hat ihm auch jeder gegönnt. Selbst Verstappen hat ihm gratuliert. Ja. Das fand ich ja geil. Also, dass er auf der Rennstrecke Hamilton, Verstappen nochmal so Daumen hoch und Verstappen auch gratuliert. Dass das so zu sehen, finde ich echt stark von beiden, muss ich sagen.
Und das war super emotional auch vor Ort, ne? Alleine, wie lange Hamilton seinen Helm aufgelassen hat.
der Boxenfunk dann nach der Zieleinfahrt. Hamilton hat geweint und Tränen vergossen, weil er gewonnen hat. Nur mal zur Statistik, das war der 104. Sieg von Hamilton. Und das war der emotionalste.
Damit hat er übrigens einen Rekord gebrochen.
Ja.
Mit den meisten Rennsiegen, die jemals ein Formel-1-Fahrer erreicht hat.
Wild.
Der Rekord war nämlich bisher 103 von ihm selbst.
Ja.
Er hat seinen eigenen Rekord.
Okay, also wenn er jetzt nochmal gewinnt, dann bricht er nochmal seine... Okay, aber wenn wir einmal bei Statistiken sind, es hat 945 Tage gedauert, bis er wieder ein Rennen gewonnen hat. 57 Rennen hat er nicht gewonnen.
Boah, das ist gut.
Das ist wild. Der letzte Sieg war Saudi-Arabien 2021.
Boah, das ist
und das
heftig.
War dieses Rennen, wo Verstappen ihn so extrem gebreaktestet hat. Ja, es ist lange, lange her. Es ist viel Zeit vergangen und es hat sich auch viel Emotion aufgestaut bei Lewis in der Zeit. Zufolge war es wirklich einer der emotionalsten Siegerehrungen, die wir dieses Jahr hatten. Na gut, Norris in Miami, das war auch krass.
Ja.
Also ihr merkt, diese Saison hat echt einiges zu bieten, nachdem wir am Anfang so dachte, dass es eine sehr langweilige Saison wurde. Habe ich aber übrigens 2021 auch gedacht.
Und wurde sehr spannend.
Es ist eine Saison, über die wir noch, ich glaube, in 10, 20 Jahren noch drüber reden werden.
Hamilton hat aber übrigens 2 weitere Rekorde auch noch gebrochen.
Ja, los, hau mal raus.
Oder Statistiken. Er ist der erste Fahrer, der es geschafft hat, 9-mal ein Rennen zu gewinnen. Also auf der gleichen Strecke.
Der gleichen Strecke?
Den Rekord hatte bisher Michael Schumacher mit 8 Rennen.
Welche Strecke war das? War das Spa? Ich glaube, Spa hat er sehr geliebt.
Ich glaube, ja. Die hat ihm sehr gut gelegen. Da muss ich zugeben, das weiß ich aber nicht genau. Aber den auf Platz 2 war dann Hamilton, ebenfalls mit 8 Siegen, eben in Silverstone. Aber er war nur auf Platz 2, weil Michael Schumacher die 8 Rennsiege halt vor ihm erreicht hat und damit den Rekord früher aufgestellt hat. Jetzt wurde der eingestellt. Und Hamilton ist der erste Formel-1-Fahrer, der es schafft, ein Rennen zu gewinnen, nachdem er an 300 Rennen teilgenommen hat.
Das ist stark.
Die 300 war bisher immer so ein Fluch.
Ah, mal gucken, ob Alonso den auch noch knacken kann. Theoretisch ist es möglich. Er ist ja dann auch der einzige Fahrer, der 9 Heimrennsiege hat, gehe ich mal von aus, oder?
Ja, klar.
Weil das
also niemand anderes hat so viele Siege wie er auf einer Strecke. Und es ist noch der Heim-Grand Prix.
Das ist der Heim-Grand Prix. Jetzt ist halt
die Frage, das kippt nochmal anders.
Es gibt ja manche Länder, wo es auch im Wechsel war, wie in Deutschland mal mit Nürburgring-Hockenheim. Das wären dann auch dann 2 Heimrennsiege. Aber da müsste man gucken. Aber ich glaube, er ist auch derjenige, der die meisten...
auf einer Strecke.
Ja, auf einer Strecke hat er ja den hat er die meisten Heimrennen gewonnen. Aber ich glaube auch mit 9 ist er derjenige. Sicher. Der die meisten Heimrennen gewonnen hat. Da haben wir auch gleich eine passende Frage noch von euch, von __ZER. sehr happy, was denkt ihr? War es der letzte Sieg in Kombination Hamilton-Mercedes?
Nein.
Das kam aber wie aus der Pistole geschossen.
Ja, ich glaube, die haben das Auto jetzt verstanden, das hat man gesehen. Das haben die jetzt auch unter Beweis gestellt. Selbst letztes Rennen, wo Russell dann gewonnen hat, Das war zwar mit Glück natürlich dadurch, dass vor ihm so viel Action dann abging, aber er war trotzdem in dem Moment mit dem Auto an der richtigen Stelle und es hätte vor 6 oder 7 Rennen nicht funktioniert. Mit dem Verständnis, was sie fürs Auto hatten. Also man kann sagen, das Auto kann es. Hamilton kann es anscheinend auch noch. Und ich glaube, jetzt nach der Zeit, das Rennen zu gewinnen, dann den Heim-Grand Prix und so diese Kombination davon, ich glaube, das löst in dem nochmal so viel Kraft aus, dass er jetzt die Saison, wenn er die Chance hat, komplett rasieren wird.
Also Selbstvertrauen ist wieder am Start.
Ja, ich glaube auch, der wird Russell im Qualifying jetzt häufiger schlagen.
Man muss sagen, der letzte Sieg war ja 2021. Mhm. Das vorletzte Rennen war das. Und danach, das Rennen wissen wir ja alle, was passiert ist. Mhm. Und seitdem ist bei Lewis so ein Riesenknick mental. Das ist klar, das musste er erstmal wegstecken. Und ich vermute auch so anhand seiner Reaktion, dass er jetzt diese Tausendstel oder Zehntel, die immer gefehlt haben auf Russell, dass er die jetzt wiederfindet, weil jetzt einfach die Stärke mental wieder da ist. Ob es der letzte Sieg war? Ja, ich schätze schon, dass es der letzte Sieg war, weil diese Kombination aus Wetter, Pace, Motivation vom Heimrennen, dieses Wohlbefinden im Fahrzeug, diese Streckencharakteristik ist ja auch, was da mit reinspielt.
Aber Brasilien kommt auch noch, zum Beispiel.
Ich dachte gerade auch an Brasilien und Spa, wenn es passiert. Brasilien und Spa, weil das sind beide Rennstrecken, wo das Wetter genauso eine Rolle spielen kann, die Hamilton unglaublich gut liegen und die von der Charakteristik ähnlich sind. Also vor allem Spa ist ähnlich von den Geschwindigkeiten in den Kurven und von den Radien. Also wenn dann und in Spa Abu Dhabi oder Brasilien. Vielleicht, ne? Abu Dhabi.
Weil der Mercedes macht schon einen, auch sehr reifen schon einen Eindruck.
Ja, wir werden...
Also ich würde sagen, es gibt schon noch einige Strecken, wo ein bisschen was gehen kann.
Okay, ich zweifle noch ein bisschen dran, aber die Frage ist echt cool, muss ich wirklich sagen. Und ich committe mich jetzt auch, nein, es war nicht der letzte Sieg von Hamilton. So, in Kombination mit Mercedes. Hoffe ich sehr. Wir haben auch gleich noch eine zweite Frage, die ich gleich noch hinten reinschießen würde. Ist die WM schon entschieden oder hat Lando noch eine Chance? Von Carquotes 4K. Lando Norris, ob er noch eine Chance hat, ich sage, die WM ist durch in meinen Augen, was die Fahrer-WM angeht.
Ja, der Abstand, der ist natürlich jetzt nochmal größer geworden. Ne?
Er ist riesig geworden. Er ist die letzten zwei Rennen, also die letzten zwei Rennen waren, Lando hat gut performt, so wie er halt performen kann. Mhm. Und trotzdem baut Verstappen die Führung weiter aus. Was ist an dem Wochenende, wenn er mal nicht performt?
Weißt du, ja. Aber bei Red Bull habe ich trotzdem auch das Gefühl, dass sie immer weiter auseinanderfallen. Das fing jetzt an, dass sie einen schlechten Boxenstopp hatten. Das haben die ganzen letzten Jahre nicht gehabt.
Ja, es sind 84 Punkte Rückstand, die er jetzt
also die,
hat.
Also die Fehler, die oder die dieses nicht mehr perfekte Arbeiten vom Team, das wird, finde ich, immer deutlicher.
Ja.
Die Zufriedenheit wird bei der Performance wahrscheinlich dann auch nicht steigen. Mhm. Also sowohl mit Perez im Team, selbst wenn da jetzt ein Fahrerwechsel nochmal kommt, das mischt wieder das Team durcheinander. So.
Ja.
Und die Teamruhe ist, glaube ich, nicht vorhanden. Und wenn es bei Red Bull jetzt schlechter wird und McLaren wiederum tendenziell mehr Erfahrungen darin sammelt, wie man vorne mitfährt, nähern die beiden sich ja immer weiter an. Und dann ist noch die Frage, wer mehr Glück hat bei irgendwelchen Upgrades, die kommen.
Ja.
Wer vielleicht mal die bessere Strategie hat. Wer vielleicht mal einen Motor hat, der ihm um die Ohren fliegt oder so. Also ich glaube, da geht schon noch was.
Ja, ich glaube, die Chance ist durch. Also ja, unterschreibe ich. Aber wenn ich mir jetzt rein die Statistik von diesem Jahr angucke, es gab zwei Rennen, an denen Lando Norris mehr Punkte geholt hat wie Verstappen. Im ganzen Jahr. Und das eine war der Ausfall von Verstappen in Melbourne. Das ist ja klar, dass dann, wenn Lando punktet. Und sozusagen rein in der Rennpace gab es ein einziges Rennen, was wir auch wieder ausklammern müssen, das ist Monaco. Da hat Norris mehr Punkte geholt wie Verstappen. Sonst war Verstappen immer punktetechnisch am Wochenende mehr, er hat mehr Ausbeute geholt wie Norris. Deswegen, Norris müsste jetzt jedes Rennen mehr Punkte holen wie Verstappen. Und das bezweifle ich ein bisschen. Es sind bloß 83 Punkte oder sowas Rückstand. 84 waren es.
Ja. Also theoretisch kann man es auch schnell wieder einholen.
Das,
ne,
sind drei Ausfälle von Verstappen, drei Siege und dann ist er sehr nah dran.
Es muss ja nicht mal ein Ausfall sein. Lass ihn mal in irgendwo auf einer Rennstrecke im Qualifying anschlagen im Q1. Dann startet er von weiter hinten, kommt nicht so easy in die Punkte gefahren, wie das letztes Jahr war.
Ja,
landet okay, auf dem 11. Platz, da hast du auch wieder keine Punkte.
Das stimmt. Also ich würde mich freuen, wenn es so ist, dass wir hier noch eine spannende Saison bekommen. Wir haben brutal geile Rennen, ja.
Ja.
Also so ist es nicht, dass, wie du schon gesagt hast, 6 Siege in 12 Rennen, so spannend hat man es viele Jahre nicht.
Ja.
Und ich würde einfach sagen, die WM-Fahrertitel, den klammern wir aus. Das ist okay. Muss ja nicht um die Weltmeisterschaft gehen, weil wenn mich die Rennen so befriedigen wie das letzte Rennen, dann bin ich happy mit der Formel 1.
Absolut. Ich muss auch sagen, die Fahrer-Weltmeisterschaft ist dieses Jahr so irrelevant von der Wahrnehmung wie noch nie, ja, so für mich persönlich, weil einfach so viel Action trotzdem abgeht und weil es so viele Fahrer gibt, die auf verschiedenen Strecken so ihre kleinen Erfolge haben, wo man sich einfach freuen kann, weil man weiß, so für die Situation wurde gerade echt das Optimum rausgeholt.
Definitiv. Und jetzt müssen wir auch noch über die Konstrukteurs-WM sprechen.
Jo.
Das ist für mich dieses Jahr der entscheidende Punkt. Denn Red Bull fährt, wie gesagt, nur mit einem halben Team, hat 373 Punkte. Und Ferrari ist mit 302 Punkten direkt dahinter. Das heißt, die Punktedifferenz ist geringer wie zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Aber jetzt kommt Ferrari mit 7 Punkten dahinter, McLaren. Also das, McLaren 7 Punkte hinter Ferrari. Das ist nochmal eine sauenge Nummer, weil wir sind jetzt fast zur Saisonhalbzeit. Und 221 Punkte hat Mercedes. Und die müssen wir jetzt auf dem Schirm haben, Mercedes.
Ja.
Die sind richtig stark geworden, weil die holen viel auf.
Sie haben vor allem zwei Fahrer.
Die haben vor allem zwei.
Also, ja, muss man sagen.
Das stimmt.
Russell ist schon auch schnell.
Russell ist mega schnell.
Also, wenn Hamilton nicht da ist, ist Russell da. Und wenn Russell nicht da ist, ist Hamilton da, so ungefähr. Und jetzt haben die ein Auto, mit dem beide auch echt schnell fahren können.
Definitiv.
Und die sind motiviert. Auch wie sich Toto Wolff gefreut hat.
Ach, mega.
Also der ist ja in der Box fast durch die Decke gesprungen vor Freude.
Mega, mega, mega. Und wir müssen tatsächlich auch nochmal aufs Rennen zurückkommen. Wir haben ja gesagt, wir sprechen nochmal über Nico Hülkenberg.
Oh, ja.
Und ich bin gerade drauf gekommen, weil ich gesehen habe, wo Haas gerade punktetechnisch unterwegs ist. Krass. Nico Hülkenberg hat es geschafft, den 6. Platz für sich zu sichern.
Das ist so verrückt.
Der hat alles perfekt gemacht in diesem Rennen, weil er ist im perfekten Moment auf die Intermediates gewechselt und er ist im perfekten Moment wieder zurück auf Slicks gewechselt. Mhm. Plus, er hat keinen Fahrfehler drin gehabt. Und das hat gereicht, um den 6. Platz zu sichern, auch wenn es nochmal sehr knapp mit Lance Stroll wurde zum Schluss hin. Wieder mal sehr knapp.
Ja.
Also er hat irgendwie jetzt die letzten zwei Rennen, die letzte Runde war für ihn bis jetzt nicht entspannt.
Nee, das stimmt, aber das ist geil für uns Zuschauer.
Definitiv. Ich habe das echt verfolgt und zwischenzeitlich bin ich dann, vor ihm war Carlos Sainz. Und als ich dann gesehen habe, dass er so 3 Runden vor Schluss in die Box geht, dachte ich mir so, oh Gott, Sainz ist raus, Sainz ist in der Box. Und habe mich für Nico gefreut. Und dann dachte ich mir so, ach nee, der hat bloß genug Vorsprung, um sich frische Reifen zu holen für die schnellste Runde. Dann war es so wieder so ein bisschen, schade, ich hätte es mal gegönnt, noch ein bisschen weiter vorn. Aber Nico Hülkenberg hat ein so sauberes Rennen gefahren. Also wäre er in ein Top-Team, wäre das der Rennsieg gewesen.
Ja.
So von seinem Fahren her.
Ja.
Deswegen, dass er noch nie ein Podium geholt hat, dieser Mann. Ich verstehe es nicht.
Irgendwann
ich verstehe es nicht, wie er das so lange hinkriegt.
Meinst du, dieses Jahr bekommen wir es endlich mal hin?
Nein. Boah, das
glaubst du mir echt nicht.
Okay, es ist so viel passiert. Ah. Wir haben den ersten Sieg von Norris. Hamilton gewinnt auch wieder. Wir haben eine packende WM, was die Konstrukteurs-WM angeht. Und das absolute Hinterbänkler-Team McLaren fährt jetzt um WM-Titel.
Ja.
Es ist dieses, wenn es möglich ist, dann dieses Jahr.
Ja, und bei Haas habe ich auch den Eindruck, jetzt auf einmal, die bringen ein Upgrade, haben sie ja nach Silverstone gebracht.
Mhm.
Und es hat funktioniert.
Und es hat
funktioniert. Das war in der Vergangenheit eher nicht so. Und seitdem Günther Steiner nicht mehr da ist.
Oh, sag's nicht bitte, ich weiß, was du sagen möchtest, aber ich will es nicht hören.
Läuft's besser?
Ja, ich weiß.
Es geht bergauf.
Ah, Günther Steiner, mir fällt was auf. Kurz nochmal zu dem Formel-1-Film zu sprechen kommen.
Ja,
es ist der Trailer vom Formel-1-Film, ist
so
veröffentlicht worden. Schaut euch den mal bei YouTube an.
Und der Brad Name Pitt. Vom Film.
Ach, F1. Das stimmt. Wer nicht? Ich habe den Namen komplett ignoriert, weil der Trailer gut war. Okay, dann gib mal F1-Trailer oder so bei YouTube ein. Er macht Spaß zu gucken und ich habe das Gefühl, es ist ein Film, der näher dran ist an also so wie bei Top Gun. So, also es ist ein Hollywood-Action-Film, aber sehr nah an der Realität, das, was sie halt machen wollen. Und da ist Günther Steiner in diesem Trailer mit drin. Und deswegen musste ich gerade dran denken, weil dieser Blick von ihnen war so genau so, oh geil, die haben den mit reingenommen. Das ist, ja es passt einfach perfekt.
Es gibt
einfach
ja auch
perfekt.
Aufnahmen, wo die ganzen echten Fahrer mit vor Ort sind.
Ja, das haben sie letztes Jahr in Silverstone gedreht.
Da haben die dann bei der Fahreraufstellung auf der Strecke sieht man das 11. Team sozusagen mit drin und das ist schon geil. Also
die standen auch in der Startaufstellung als 11. Team sozusagen mit, um die Dreharbeiten zu machen.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie es war, ob sie dann die Einführungsrunde so mit angestartet sind und dann runtergefahren sind von der Strecke. Irgendwie war da was in der Richtung. Aber die standen auch mit direkt in der Startaufstellung als 11. Team.
Es gibt ja vor der Einführungsrunde gibt's ja, das bekommt man vor Ort eigentlich nur mit und nicht beim Schauen. Aber es gibt, wenn die Fahrzeuge auf die Strecke kommen, gibt es ja auch schon mal eine Runde, weil die fahren ja aus der Box normal raus.
Ja.
Und dann musst du ja einmal die Outlap fahren, um zur Startziellinie zu kommen. Und ich glaube, dabei haben sie es gemacht.
Ah, okay.
Und nicht bei der normalen Formation Lap, die dann vor dem Rennstart kommt.
Ah, okay. Weil sie standen auf jeden Fall da in der Startaufstellung mit drin für diese Filmarbeiten.
Mhm.
Und auch wenn die Hymne kommt, wenn die Fahrer sich aufstellen müssen, da stand Brad Pitt und der andere Schauspieler auch mit dabei. Also das ist schon sehr realistisch, also sehr nah dran.
Ja.
Also realistischer kannst du in dem Film nicht umsetzen. Zumindest was die ersten Eindrücke sind. Wir sind dann gespannt, was dann am Ende wirklich bei rauskommt.
Also ich fand filmerisch war es auch sehr geil. Da waren richtig schöne Aufnahmen dabei. Auch vom Red Bull gab es ein, zwei geile Shots bei Regen.
Ja.
Und selbst wenn die Story kompletter Bullshit sein sollte, was ich persönlich nicht glaube, werde ich mich auf jeden Fall für die geilen Filmaufnahmen begeistern können. Also ich bin durch und durch hyped und kann eigentlich nicht enttäuscht werden.
Definitiv. Ich würde sagen, es war ein krasses Wochenende. Was ich aber nochmal ansprechen möchte, wieder weit außerhalb vom Thema, aber ich muss ausholen. Wie fandest du es bei der MotoGP?
Boah, das kam ja auch noch dazu.
Ich hab Jonas am Freitag zur MotoGP empführt. Erzähl mal deine Eindrücke, das interessiert mich. Ich weiß, ein Formel-1-Podcast, aber das interessiert mich als jemand, der nichts mit der MotoGP zu tun hat, aber auch nicht abgeneigt gegenüber ist, aber auch nicht in so ein Rabbit Hole wieder reinfallen möchte. Was war dein erster Eindruck?
Ich fand's ultra geil.
Schön.
Also vor allem die Autos, sag ich. Da fängt schon an.
Da geht's schon los.
MotoGP-Bikes, die sind so brutal laut.
Mhm.
Also verglichen mit der Formel 1 oder die Formel 1 klingt wie so ein Golf GTI mit OPF.
War ein Schlag in die Magengrube. Aber
es ist wirklich so. Also
ja.
Die klingen schön, aber die sind nicht laut. Und dann hast du da so ein Bike, was paar Meter an dir vorbei ballert. Also vor allem am Sachsenring, da konnte man ja so wunderschön um die Strecke laufen. Und da dann ein paar Meter daneben zu stehen und dann schießt dieses Bike da durch die Kurve an einem vorbei. Man sieht ja visuell, dass ein Bike kleiner ist als ein Auto oder ein Formel-1-Fahrzeug.
Ja.
So. Und da kommt so ein Höllenkrach raus. Das ist einfach heftig.
Schön.
Und dann auch zu sehen, wie die in den Kurven eigentlich Physik so einmal komplett ausschalten. Das ist so, ja. Ich bin schnell, ich will schnell durch die Kurve, Physik ausgeschaltet, zack, einmal irgendwie durch die Kurve und weiter geht's.
Ja, das stimmt. Man muss auch sagen, für die Leute, die sich mit MotoGP ein bisschen auskennen, wir waren direkt auch teilweise, haben uns die Omega-Kurve angeguckt und das ist ja schräglagetechnisch so das Schlimmste, was es dieses Jahr so gibt im Kalender, mit also, Schulter auf dem Boden. Also Ellenbogen ist normal, aber Schulter ist ja mittlerweile auf dem Boden.
Das ist schon cool. Das ist ne? wirklich absurd. Vor allem visuell sieht man dann dieses Motorrad fast von unten.
Ja.
Ein Team hatte ich gesehen, die hatten sogar unten drauf Werbung. Ich meine, das musst du auch erstmal verkauft bekommen. So. Ja, da bist du in der Verhandlung für das Sponsoring-Budget. Und dann ist so der Platz, den du bekommst unter dem Motorrad, wo man sich denken würde, so, warte, was? Aber ja, man sieht die Werbung erstaunlich oft, weil die so schräg fahren.
Ja,
cool. Und dann diese paar Zentimeter Lauffläche auf dem Reifen, der ja auch echt nicht so breit ist, dass sie da nicht aus der Kurve sliden. Also klar, es passiert schon auch mal, aber so, dass es geht.
Das ist wild, ne? Ah, cool, da freue ich mich, dass da auf jeden Fall ein bleibender Eindruck hinterlassen wurde. Ja, ich würde sagen, das war ein grandioses Rennwochenende live vor Ort bei der Rennstrecke plus ein Rennwochenende bei der Formel 1, was ich bin von vorn bis hinten befriedigt diesen Wochenende. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Es war alles dabei, von Tragik bis Spaß und Überraschungssieger und Taktik und Wetter und das war das geilste Rennwochenende, was wir dieses Jahr bis jetzt hatten.
Ja. Und die Trophäen sahen schön aus.
Oh ja, schön mit Carbon und dann oben diese Turbolader, dieses Rädchen da drauf.
Vor allem, ich habe dann gestern durch Zufall noch auf YouTube wurde mir ein Video vorgeschlagen, was von einem Channel Behind the Scenes bei der Produktion von den Trophäen war.
Cool.
Und die sind tatsächlich aus echten Formel-1-Teilen, ne? Also die sehen krass. Nicht nur so aus, sondern das sind zum Teil aus dem alten Benetton sind das geil. Teile verwendet worden.
Also nicht schlecht.
Und unten die Aufstellfläche ist aus den Holzplanken, die unter dem Fahrzeug montiert sind.
Oh, krass. Und dann ist dieses Turboladerrädchen dann wohl auch im Einsatz gewesen, gehe ich mal von aus, was da oben drauf war.
Ach, geil.
Na klar. Das ist geil. Das ist richtig
stark. Das Einzige, was nachgebaut wurde, aber auch mit Materialien, also den Carbon-Teilen, die in der Formel 1 verwendet werden, sind diese Flaps.
Ja.
Aber die eben auch schön 1:1 in dem Style, wie das so ein Frontflügel bei der Formel 1 hat. Also fand ich geil, dass das so ein richtiges Handwerk war.
Das ist cool. Vielleicht können wir das Video ja unten in die Videobeschreibung mit reinhauen. Mhm. Und da könnt ihr euch das sehr, sehr gerne mal angucken. Was wir jetzt jedes Mal mit einführen werden, weil das heute wieder echt gut geklappt hat mit euren Fragen und so kommen wir mit euch wenigstens auch mal ein bisschen so ins Gespräch, sage ich mal. Wir werden jetzt nach jedem Rennen so einen Fragebutton einfach mal reinhauen, ohne Spoiler, dass ihr da ohne Bedenken den Tracklimit-Kanal anklicken könnt. Weil das ist immer die größte Angst, die ich habe, wenn ich bei Instagram durchscrolle und das Rennen nicht gesehen habe, dass ich dann gespoilert werde. Klickt da drauf, haut eure Fragen dann direkt in diesen Button rein. Das machen wir nach jedem Rennen, laden wir da so eine Story hoch, dass wir dann einen Tag später beim Podcast euch eure Fragen beantworten können.
Das ist gut, dass du es mit dem ohne Spoiler nochmal dazu sagst, weil ich hatte gestern eine Story, die ein kompletter Spoiler war drin.
Komplett? Dachte ich mir.
Aber ich glaube, darum konnte man eh nicht drum herum kommen.
Ja, Lewis Hamilton beim Sieg.
Also ich musste nicht mal Instagram oder YouTube öffnen, um irgendwo Schlagzeilen zu lesen, dass Hamilton endlich wieder gewonnen hat.
Eieieiei. Nächste Rennen geht ab nach Ungarn. Ganz normales Rennwochenende, kein Sprintwochenende oder so. 15 Uhr ist Start am Sonntag. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Stimmt.
Wir hatten jetzt einen Triple-Header.
Also von mir aus kann es weitergehen noch.
Sag das mal den Teammitgliedern, die gerade auf dem Zahnfleisch kriechen. Ich glaube, die brauchen mal Pause.
Ja.
Alles klar, dann wünschen wir euch wieder eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.